Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Menschen, die Podcasts aufnehmen, tun es ja meistens, weil sie der Ansicht sind, dass sie mit ihrer Ansicht oder Interpretation oder Meinung vielleicht was beitragen können zur Entscheidungsfindung bei eventuell komplizierten Entscheidungen oder komplizierten Themen, sodass sie einfach eine Hilfe bieten können, wie vielleicht der Zuhörer mit diesen Themen umgehen könnte. Das funktioniert natürlich dann am besten, wenn der Podcaster, die Podcasterin auch mit einem offenen Mindset, wie man es heute so schön sagt, an die Sache rangeht. Und nicht so sehr mit einer vorgefertigten Meinung, die diejenige oder derjenige nur noch versucht zu bestätigen mit den Dingen, die sich eben als Thema raussucht. Bei meiner Suche nach stichhaltigen und, sag ich mal, tiefgründigen bzw. fachlich ausgewogenen deutschen Medizin- oder Gesundheitspodcasts ist meine Suche immer wieder so ein bisschen unerfolgreich, aber was mir Spotify oder auch iTunes immer wieder mal anzeigt, ist dann Grams Sprechstunde mit einer Ärztin, die, glaube ich, im Vornamen Nathalie heißt, bin ich mir ganz sicher. Und die hat leider es bisher noch nicht geschafft, mit einer nicht vorgefertigten Meinung an ihren Podcast ranzugehen, sondern sie hat immer eine sehr schön vorformulierte Idee, nämlich Medizin, zumindest anscheinend das, was sie macht, weil in dieser Folge, die ich jetzt besprechen möchte, über den Hexenschuss, beschwert sie sich auch über die Arbeit ihrer orthopädischen Kollegen. Aber sie will echt gute Medizin voranbringen. Und da sind mir wieder mal einige Aussagen aufgefallen, die ich jetzt mal mit euch, mit dir zusammen durchgehen möchte. Der Gast war in diesem Falle ein Physiotherapeut, nämlich der Physiotherapeut Gino Lazzaro. Und dieser gute Mann wird dann halt als Experte, schätze ich mal, gefragt, was er denn so denkt, was es mit dem Thema Hexenschüsse auf sich hat. Und nach dem üblichen Geplänkel hin und her und so weiter, kommt es natürlich zu der Aussage, die Ursache ist höchstwahrscheinlich die Bandscheibe. Und dann erklärt der Herr Lazzaro, wie diese Bandscheibe dann unter dem Druck der Belastung und dem Sitzen, wie wir sie täglich aussetzen, wie dann die Faserringe außen langsam kaputt gehen und das innere Kernmaterial des Nukleus sich langsam nach außen arbeitet und dann kommt es zu einer Protrusion oder Extrusion. Soweit so gut, stimme ich ja vollkommen mit ihm überein. Danach wird natürlich erwähnt, dass das ISG ja so wenig beweglich sei, das kann man nicht ertasten und das kann man schon gar nicht blockieren. Es scheint sich blockiert anzufühlen, aber das ist nur ein Schutzreflex, wurde dann gesagt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wo da die Unterscheidung genau ist, aber mein fachliches Problem, erstmal mit der These der Bandscheibe, ist natürlich die Frage, wie geht denn dann der Schmerz wieder weg? Wieder mal, nach Aussagen des Physiotherapeuten Gino Lazzaro, ist der Nerv angepisst. Das ist tatsächlich die Originalformulierung, die dort verwendet wird. Und dieser Nerv soll sich dann schnell wieder beruhigen, diese Nervirritation. Das heißt, die Bandscheibe zieht sich dann wieder zurück oder was passiert dann? Gewöhnt sich der Nerv an diesen Druck? Das ist so meine erste Frage. Wenn dem so ist, bin ich fest der Überzeugung, dass das nicht wirklich so schnell passieren kann. Noch spannender ist natürlich die Frage, was passiert beim nächsten Hexenschuss? Denn die meisten Leute, die einen haben, kriegen auch mal noch einen oder vielleicht sogar relativ regelmäßig über einen gewissen Zeitraum. Und dann ist natürlich die Frage, rutscht dann die Bandscheibe immer wieder rein und raus? Also der Nukleus, dieses Material, geht das immer wieder vor und zurück und irritiert immer wieder den Nerven und manchmal nicht? Das halte ich für eine sehr, sehr steile These. Und was überhaupt nicht mit bedacht wird, ist natürlich die Facettengelenke der Lendenwirbelsäule, die sich ja auch sehr, sehr wenig an sich bewegen. Und ich bin jetzt auch nicht sicher, ob Herr Lazzaro da der Ansicht ist oder auch Frau Grams, ob man das denn nun ertasten kann. Ich persönlich in meiner Praxis bin schon fest Überzeugung, dass ich dort Dinge ertaste und auch löse, die sich sowohl bewegungstechnisch als auch von der Muskelspannung her bemerkbar machen bei den Patienten. Aber zum Thema Muskeln hat dann der Physiotherapeut auch noch was Spannendes zu sagen, nämlich Muskulatur ist dumm. Also der Nerv ist angepisst, Muskulatur ist dumm, denn sie kann nichts von alleine. Und irgendwie die Muskeln zu entspannen, bringen ja überhaupt nichts, sondern es müssen alle sich bewegen, 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 bewegen. Wieder mal, erst Muskulatur ist nicht dumm. Jeder, der mich kennt, hat mich schon über die Muskelapotheke reden hören, dass der Muskel quasi zu einer Drüse wird für alle möglichen Stoffe, die unseren Organismus positiv beeinflussen, die Entzündungen modulieren, die die Gefäßweitstellung und Engstellung regulieren, damit auch den Blutdruck zum großen Teil regulieren. Also unsere Muskulatur ist nicht dumm. Sie kommuniziert mit dem Darm, damit dort die richtigen Nährstoffe aufgenommen werden, um die Arbeit des Muskels auch zu unterstützen. Also solche Sachen kann ich mir schon mal gar nicht leiden. Einmal im nächsten Podcast werde ich auch mal auf eine Serie von Videos eingehen, die ich glaube von einer Boston University oder so ähnlich gesehen habe. Auch dort wird ständig über alle möglichen Fehlkonstruktionen des Körpers geredet. Das ist Unsinn. Also, ja, die Muskulatur verspannt sich nicht von alleine. Meistens braucht es noch irgendwas anderes. Und das ist meistens ein blockiertes Gelenk. Und dieses Gelenk hat einen so starken Einfluss auf die lokale Nervversorgung, dass die Bremse, die hemmenden Neurone, also die die Spannung eigentlich wieder runterregulieren sollten und entspannen, dass die nicht richtig arbeiten können. Warum auch immer, hier gibt es höchstens im Moment Theorien dazu, die können auf jeden Fall nicht richtig arbeiten und dann kommt es halt zu dieser dauerhaften Schutzspannung und Verspannung. Und wo wir uns absolut einig sind, Frau Grams, Herr Lazzaro und ich, ist die Tatsache, dass Leute sich bewegen sollten. Aber da kommt es natürlich auch zu Aussagen, die sehr wenig hilfreich sind, wie zum Beispiel mal eine Woche die Bewegung runterfahren, wenn man einen akuten Hexenschuss hat. Okay, wie weit runterfahren, was denn genau? Die weitere Aussage, man soll gesunden Bewegungsmustern nachgehen. Okay, auch spannend, gesunde Bewegungsmuster, wenn ich wüsste, was das ist, hätte ich wahrscheinlich gar keinen Hexenschuss bekommen. Also auch das ist eine interessante Aussage, die nicht wirklich sehr weiterhilft. Und gefragt natürlich nach der manuellen Therapie, ob das denn irgendwas nützen könne, ist der Herr Lazzaro auch der Ansicht, dass wenn man das nur richtig verkaufen würde, dann hat das natürlich auch Effekte. Und da springt die Frau Grams ihm zur Seite und sagt, ja, Placebo- und Kontexteffekte sind natürlich sehr wichtig, vor allem bei diesen Schmerzthemen. Und wieder mal, es mag meine Wahrnehmung oder meine Auffassung sein, aber ich höre aus solchen Aussagen immer heraus, dass das in irgendeiner Form den echten Effekt einer Therapie mindert. Wenn Placebo- und Kontexteffekte tatsächlich genutzt werden bzw. bewusst eingesetzt werden, ich sehe das Problem dort überhaupt nicht. Egal, sie reden noch so ein bisschen rum über dies oder das, über Medikamente, ob ja oder nein, wie man das vielleicht machen sollte. Und dann kommt es natürlich wieder mal zu einem schönen Satz, nämlich auch die schulmedizinische Behandlung hat hier keine eindeutige Evidenz. Diese Formulierung ist so missverständlich und unsinnig, wenn es eine eindeutige Evidenz für irgendetwas gäbe, bräuchten wir nicht mehr weiter forschen. Es gibt keine eindeutige Evidenz. Es gibt Evidenz, die hat eine gewisse Stärke, die kann schwach sein, sie kann mittel, sie kann stark sein, je nachdem, welche Art von Studien, wie rigoros durchgeführt und so weiter und so fort. Und diese Evidenz zeigt in eine Richtung. Und selbst wenn alles in eine Richtung zeigen würde mit starker Evidenz, haben wir uns immer noch einen 5%igen statistischen Rest gelassen, den wir uns in den Regeln, die wir dafür gestellt haben, einfach offen lassen als Zufall. Das heißt, wir sind zu 95% uns sicher, dass ein Studienergebnis auch tatsächlich so ist, wie es ist, weil wir A statt B eingesetzt haben oder was auch immer. Aber zu 5% kann das Ganze auch vollkommen auf Zufall beruhen. Diese 5% werden gerne mal weggelassen und sind natürlich je nach Untersuchung mehr oder minder relevant. Das ist aber ein anderes Thema, was ich auf jeden Fall, habe ich ja schon mal bearbeitet. Ich werde auch noch mal ein bisschen der Geschichte nachgehen, dieser randomisierten, doppelblind, placebo-kontrollierten Studien, denn das ist nämlich auch eine ganz interessante Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass das unsere liebste Evidenzform ist, die wir am liebsten hätten. Aber egal. Die weiteren Aussagen, die mich in diesem Thema so ein bisschen geärgert haben, ist natürlich, dass man an der Ursache kann man ja schwer was machen, sagt die gute Frau Dr. Grams, die echt gute Medizin propagieren möchte. Da ist natürlich die Frage, was sehe ich denn als Ursachen? Oder bin ich schon der Überzeugung, dass sie auch komplexere Ursachen mit einbeziehen kann? Denn da springt sie nämlich dem guten Herr Lazzaro so ein bisschen ins Wort, weil er mehrfach das Wort der ganzheitlichen Betrachtung benutzt. Und diesen Begriff kann sie offensichtlich als Ärztin nicht gut haben, weil das ganzheitlich heißt für sie immer esoterisch, merkwürdig, Heilpraktiker, unwissenschaftlich, was auch immer. Aber es ist natürlich eine völlig absurde Ansicht, denn Ganzheitlichkeit ist nie ganz zu erreichen, aber den Patienten aus mehreren Ebenen zu betrachten, eine Krankengeschichte, eine Untersuchung, Laborbefunde, Vorbefunde, Familiengeschichte, diese ganzen Dinge mit einzubeziehen, die Reaktion auf die Untersuchung, die Art der Bewegung, die Qualität der Bewegung, die Qualität der Muskelspannung, all diese Dinge mit einzubeziehen, ist natürlich eine umfängliche, um nicht zu sagen fast ganzheitliche Ansicht des Patienten. Wir reden hier nicht über spirituelle, super esoterische Dinge, sondern die Tatsache, dass eine eindimensionale, rein biologische Betrachtung uns hier überhaupt nicht weiterbringt. Denn diese ganzen vorhin beschworenen Bandscheibenvorfälle, sagt Herr Lazzaro ja auch richtig, haben extrem viele Leute, ohne jemals Probleme dazu mitzuentwickeln. Das ist natürlich die Frage, wieso macht das bei einigen Leuten Probleme? Was ist hier das Thema? Was kommt noch extra dazu, dass aus einem schmerzfreien Bandscheibenvorfall ein schmerzhafter Bandscheibenvorfall werden kann? Solchen tiefgehenden Fragen wird natürlich in so einem Podcast nicht nachgegangen. Und ein weiterer Hinweis natürlich, der super praktisch umzusetzen ist, ich bin ein bisschen ironisch, wenn du nämlich 8 Stunden repetitive Bewegung machst oder viel sitzt, dann solltest du deine berufliche Tätigkeit mal überdenken. Sprich, du solltest wahrscheinlich den Job wechseln, wenn es nach Herrn Lazzaro geht und vielleicht auch Frau Grams, denn das ist ja total gar nicht so gut für deinen Rücken. Und dann kommt nochmal wieder so eine unglaubliche Aussage wie, ein gesundes Bewegungsverhalten sollte irgendwie integriert werden. Die Wirbelsäule muss belastet werden, aber auch entlastet werden und so weiter und so fort. Also es vergeht sich alles in ziemlich starken Plattitüden, wo wir uns absolut einig sind, Bewegung ist Trumpf. Langfristig kann diese Problematik nur mit Bewegung wieder in Gang gesetzt werden und auch einem vom Leib gehalten werden. Da sind wir uns absolut einig. Und wie diese Bewegung aussieht, da gibt es wieder größere Diskussionen drüber. Als letztes noch, wollte ich nochmal von dem Podcast Grams Sprechstunde die Quellen zeigen oder auch vorlesen, die hier genannt werden. Das ist nämlich einmal eine Pressemitteilung von endokrinologie.net, wo man denkt, okay, dann wird der Stern und der Spiegel genannt und dann wird ein Abstract aus einem Artikel genannt, also eine Kurzversion eines Artikels. Und das sind natürlich Quellen und die Leitlinie, die S3, glaube ich, Leitlinie zum Thema Kreuzschmerz, wird auch noch zitiert. Das sind alles so Quellen, die in diesem Bereich sehr wenig hilfreich sind und natürlich auch nicht gerade die tiefe Recherche zu dem Thema untermauern. Aber ich will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, will nur sagen, es wäre schön, wenn auch andere Podcaster ergebnisoffen an ihre Themen rangehen und mal schauen, welche sinnvollen, auch umsetzbaren Hinweise vielleicht für die Hörer dabei rauskommen könnten. Und ich wäre sehr überrascht, wenn irgendjemand was aus dieser Hexenschuss-Episode von Grams Sprechstunde mitnehmen könnte, was ihn irgendwie oder sie irgendwie weiterbringen könnte in Richtung Schmerzfreiheit, bessere Beweglichkeit oder mehr Ideen, wie ich mein Leben jetzt bewegter und gesünder gestalten könnte. Ich hoffe aber, dass vielleicht von meinen anderen Folgen, wenn ich mich nicht nur rummeckere über andere Podcaster, dass von meinen anderen Folgen auf jeden Fall für dich was hängen bleibt. Und ich wünsche eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass, wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.